Guten Morgen.
Happy Sunday. Wir sind in Markus Kapitel 10 heute Morgen. Ich kam gestern Abend spät nach Hause von der Männerfreizeit. Die Anbetungszeit und die Gemeinschaft war auf jeden Fall super. War echt gut. Ich habe leider meinen Schlüssel mitgenommen und mein armer Mitbewohner konnte nicht im Zimmer. So, ich musste dann um 11 Uhr abends zurückfahren. Meine liebe Frau ist mitgefahren und so 12:30 erst ins Bett gekommen. Aber ja, frisch, 2 Kaffee, alles gut. Ja, auf jeden Fall, there is no one like the Lord. Markus Kapitel 10, Vers 13 bis 31 heute Morgen. Wir fangen ab Vers 13 an. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anruhe. Die Jünger aber taten sie, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solche ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf, die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus, wir bitten dich um deinen Segen jetzt, deinen Namen. Amen. Wir erinnern uns, dass Jesus den Norden Israels jetzt verlassen hat. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Jerusalem zu seiner zukünftigen Tod und Auferstehung. Und wir haben im Markus-Evangelium schon mehrfach gesehen, dass das ganze Land von ihm wusste. Von Thronsaal des Herodes bis zu den heidnischen Frauen in Phönizien. Alle wussten von Jesus. Jesus war sehr bekannt. Und du kannst dir vorstellen, dass sich während Jesu Reise jetzt Richtung Süden, Richtung Jerusalem, in den kleinen Städten und Dörfern die Nachricht verbreitet hat, der Rabbi kommt. Der Rabbi kommt. Joshua, der Jesus, er kommt. Der Mann, der Brot und Fisch vermehrt hat. Der Mann, der Dämonen ausgetrieben hat. Der Mann, der Kranken geheilt hat. Was tun also die jüdischen Eltern, als sie es hören, dass Jesus vorbeiging? Sie bringen ihre Kinder zu Jesus, lesen wir. Die Eltern von Israel wollten, dass Jesus ihre Kinder segnet. Und aus dem Text geht klar hervor, dass es sich um kleine, junge Kinder geht, die gerade ins Leben gestartet haben. Josef, wir nennen ihn einfach Josef, aus der Stadt X und Rebekka aus der Stadt Y brachten ihre Kinder zu Jesus und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das war wichtig für diese Eltern. Sie wollten Gottes Segen für das Wertvollste, das Gott ihnen gegeben hatte, ihre Kinder. Wir praktizieren das auch heute als Gemeinde. Und nicht nur, sondern viele anderen Gemeinden auch. Babys und kleine Kinder taufen wir nicht, weil wir glauben, dass jemand an Jesus und sein Evangelium glauben muss, bevor er getauft wird. Aber wir bringen unsere Kinder, bevor sie in das Alter kommen, indem sie eine rationale Entscheidung für Jesus treffen können. Und wir bringen sie zu Gott und sagen, hier ist dieses kostbare Leben. Bitte segne es. Das hat nichts Magisches an sich, aber es gibt eine Kraft, wenn wir als Gemeinde unsere Kinder vor Gott bringen und ihn bitten, sie zu segnen. Gott wirkt durch die Gebete seines Volkes. Amen. Wir tun dies als Gemeinde, aber es ist auch eine Ermüdigung für uns, für die Eltern und Großeltern unter uns. Bringt euer Kinder im Gebet zu Jesus. Sei konsequent. Bringt sie Jesus, indem ihr sie mit der Gemeinde bringt. Lass Jesus sie durch Begegnung mit ihm segnen. Wie wir hier in Vers 16 lesen, und er nahm sie auf, die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich weiß nicht, ob es was Größeres gibt, das wir für unsere Kinder tun können, als wir sie vor Gott bringen. Und das können wir tun, indem wir für sie beten und indem wir auch sie in der Gemeinde bringen, Gott zu begegnen. Und das hier ist ein wunderschöner Moment. Wir lesen das und unser Herz geht auf, oder? Kinder und Jesus. Wer kann irgendwas dagegen haben? Aber dann lesen wir unseren Text ein bisschen genauer. Und wir sehen, dass unser liebe 12 Jünger schon was gegen hatten. Sie hatten das gegen, dass Rebekka ihr Kind zu Jesus bringt, damit er den Josef segnen kann. Und die Jünger taten Rebekka hier in diesem Text, wenn wir sie Rebekka nennen darf. Sie taten die Mütter, die mit dem Baby auf dem Arm um die Ecke kamen und sagten, hey, der Herr hat keine Zeit für so etwas. Geh weg. Wir lesen unsere Bibeln und manchmal können wir nur staunen. Aber die Bibel ist zu unserem Vorteil brutal ehrlich mit den Fehlern ihrer Hauptfiguren, wie die Jünger hier. Warum sollten die Jünger das tun? Warum wollten sie diese Eltern und Kinder wegschicken? Wie wir nächste Woche in unserem Text sehen werden, kämpfte sie immer noch damit, was Größe ist und was Größe im Reich Gottes bedeutet. Und für sie war Jesus der große Rabbi, der sein Reich einführen wollte. Sie waren ja auf dem Weg nach Jerusalem, Hauptstadt Israels, da wo die Könige saßen. Er hatte keine Zeit für Kinder. Denkt daran, dass Kinder in dieser Kultur gesehen und nicht gehört werden sollen. Sie standen auf der untersten Stufe der sozialen Leiter. Für die Jünger schmälten die Kinder Jesus Ansehen. Sie halfen ihm nicht, der zu sein, der er in ihren Augen sein sollte, der große König. Deshalb muss die Reaktion Jesu sie überrascht haben. Wir lesen, dass Jesus unwillig war. Wir lesen nicht so oft in Gottes Wort, dass Jesus unwillig war. So ein starker Wort. Dies ist eine sehr starke Reaktion von Jesus. Seine Reaktion und sein Wunsch sind das komplette Gegenteil der Reaktion des Wunsches der Jünger. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Und warum? Warum soll Jesus sich um Kinder kümmern? Was stellen die Kinder dar, das für das Verständnis des Reiches Gottes wichtig ist? In dieser zweiten Hälfte des Markus-Evangeliums haben wir die Jünger ihren Masterabschluss begonnen. Sie wissen, wer Jesus ist, aber sie sind dabei herauszufinden, was das alles bedeutet. Und ist das nicht der Punkt, an dem wir uns als Christen befinden manchmal? Wir haben die Aussage gemacht, Jesus ist Herr. Wir haben aus dem Glauben heraus geglaubt. Aber die Auswirkung auf unser Leben zu erkennen und manchmal widerspricht es, genau wie bei den Jüngern, unsere menschliche Denkweise. Und ehrlich gesagt ist das ein großartiger Zustand. Denn es bedeutet, dass wir in der Nachfolge Jesu wachsen. Und ist das nicht unser Wunsch, Jesus besser zu kennen? Und es kommen manchmal Sachen in unserem Leben, wo wir sagen, meine Einstellung ist hier falsch. Ich habe noch hier zu wachsen. Und das ist ein toller Moment. Ein Moment eigentlich, den wir begrüßen sollen. Und Jesus stellt also die Frage, wem das Reich Gottes gehört. Für die Jünger hatten es geheißen, wie wir später im Text sehen werden, die Reichen, die Mächtigen. Jesus sagt, nein, das Reich Gottes gehört den Kindern. Und er erklärt, was er hier meint. Er sagt, weil Kinder empfangen. Das ist so ein wichtiges Wort hier in diesem Text. Wenn ihr eure Bibeln das Wort noch nicht unterschrieben haben oder unterstreicht haben, macht das. Das ist der Schlüssel für diesen Text. Babys werden von ihren Müttern ernährt. Babys fragen nicht, habe ich diese Mahlzeit verdient? Hat irgendwann ein Baby zu ihrer Mutter, zu seiner Mutter gedreht und meinte, hey, ich weiß nicht, ob ich diese Mahlzeit wirklich verdient hat. Das Baby isst, schreit und sagt, nee, ich will, gib, her. Du musst ein Kind nie fragen, ob du ein Stück Schokolade will. Das ist zum Ärger der Eltern und zur Freude des Großeltern gerne annimmt. Kinder sagen nicht, lass mich erst für das Stück Schokolade arbeiten, denn dann kannst du es mir geben. Ich habe nie zu meinen Großeltern das gesagt. Sie freuen sich, wenn sie die Hand aufhalten und einfach empfangen, ohne etwas für das Stück Schokolade getan zu haben. Ist das nicht das, was uns das Evangelium sagt? Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir müssen das Reich Gottes durch den Glauben empfangen wie Kinder. Ich habe in der letzten Woche eine Geschichte-Podcast über die Reformation gehört. Und wurde daran erinnert, wie radikal dieser Gedanken eigentlich ist. Glaube allein, wie Martin Luther das zum Ausdruck gebracht hat. Sola fidea, allein der Glaube. Das hat die Welt auf den Kopf gestellt. Die katholische Kirche auf den Kopf gestellt. Also, was haben sie gemacht zu Martin Luther? Sie haben ihn aus der Kirche geworfen. Wer wusste, dass die Deutsche so radikal sein kann? Wir können das Reich Gottes nicht aufgrund unserer Werke betreten, sondern nur durch den kindlichen Glauben an die Person und das Werk Jesu. Die Schreiber der Evangelien geben uns eine so kontrastreiche Geschichte hier, die uns hilft, dies zu verstehen. Wir lesen ab Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf der Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsche Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fällt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber, das ist wirklich ein trauriger Vers hier, wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Hast du gemerkt, was dieser Mann fragte? Guter Meister, was soll ich tun? um das ewige Leben zu ererben. Dieser Mann sehnte sich verzweifelt nach der Gewissheit des ewigen Lebens. Wir lesen, dass er zu Jesus lief und vor ihm kniete. Hier, ein reicher Mann kniete vor Jesus. Ihm war aber nicht klar, wie nah er der Lösung hier war. Erlösung bedeutet nicht, etwas zu tun, sondern mit jemandem in Beziehung zu stehen. Es ging darum, geistig niederzuknien und von dem Mann, der vor ihm stand, das Heil zu empfangen, nicht zu verdienen. Aber dieser Mann kannte sich selbst nicht und er verstand auch Jesus nicht. Um uns selbst wirklich zu kennen, müssen wir zuerst wissen, eigentlich wer Jesus ist, glaube ich. Und das ist der Punkt, an dem Jesus dem Mann klar machen will. Also er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Jesus will ihm zeigen, hey, denk mal darüber nach, was du gerade gesagt hast. Es war unerhört, dass Rabbiner so genannt wurden, wie dieser Mann Jesus nannte. Für die Juden gab es nur einen, der gut war. Und das war Gott. Und hier hat dieser Mann gerade Jesus gut genannt. Und das ist, worauf Jesus ihn hinweist. Du nennst mich gut, was nur bedeuten kann, dass ich Gott bin. Jesus leugnete nicht, wer er war hier, sondern er versuchte dem Mann klarzumachen, was er über Jesus sagte, indem er ihn gut nannte. Und dieser Mann sah Jesus und sah nur einen Mann, der gut gewesen sein muss, der das Gesetz so weit halten muss, dass er das Geheimnis des ewigen Lebens mit ihm teilen kann. Und fragte ihn deshalb, was ich tun muss. Wie kann ich wie du sein? Welche Geheimnis gibt es? Welche guten Werke gefallen Gott am meisten? Sag es mir, damit ich mir meine Rettung sicher sein kann. Und das ist dasselbe, womit Martin Luther konfrontiert wurde. Die katholische Kirche sagt, dass du dir deine Rettung sicher sein willst. Tu X, Y und Z. Bete zu diesen Heiligen. Bezahle Geld, um diese Heiligen Reliquien? Danke. Zu sehen. Da ein Stück vom Kreuz. Es gab mehr Holz vom Kreuz als eigentlich das Kreuz, aber irgendwann im Mittelalter. Wir hören diese Dinge und denken, das war vor 500 Jahren. Wir sind viel schlauer heutzutage. Wir würden sowas nicht mehr machen. Wirklich? Die Menschen versuchen immer noch herauszufinden, was sie tun müssen, um gerettet zu werden. Vielleicht liegt es an der Sache, in die ich mein Leben investiere. Die Lebensmittel, die ich esse oder nicht esse, machen mich zu einem guten Mensch. Oder der einfache Vergleich. Ich habe nichts gesündigt wie der Typ da drüben. Wir alle wissen, was er getan hat. Ich bin nicht so ein schlechter Mensch wie er. Nichts hat sich wirklich geändert. Der Mensch versucht immer noch, Gutes zu tun, um sich selbst zu retten. Reicht es aus, wenn wir Gutes tun und gut sind? Schau dir diesen Mann an. Dieser Mann war ein moralisch guter Mensch. Jesus zitiert die letzten 5 Gebote der 10 Gebote hier. Die Gebote, die sich mit ihrer Beziehung, mit unserer Beziehung zueinander auf der horizontalen Ebene befassen. Und dieser Mann lügt nicht, wenn er sagt, ich habe alle diese Dinge gehalten. Er hat alle diese Dinge nach außen hin bewahrt. Er hat nicht gestohlen. Er hat keinen Ehebruch begangen. religiös gesehen sollte dieser Mann die Gewissheit haben, dass er gerettet ist. Aber wie Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn du in deinem Herzen Buße über einen Mensch denkst, hast du einen Mord begangen. Wir alle sind weit entfernt von der Herrlichkeit Gottes. Es gibt niemanden, der gut ist. Wir sind alle Sünder. Du weißt, dass es einen anderen Mann gab, der dasselbe gesagt haben könnte wie dieser reiche junge Mann hier. Der Apostel Paulus. Er beschreibt, er sagt über sich selbst in Philipper Kapitel 3, Vers 4 bis 6, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ich ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, kann ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, einem Hebräer von Hebräern, im Blick auf das Gesetz ein fairer Seher, im Hinblick auf das Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Und Paulus lügt nicht, wenn er das sagt. Was sagt Paulus im nächsten Vers? Alles, was ich gewonnen habe, ist eigentlich nur Abfall. Und er benutzt in Griechisch ein krasses Wort dafür. Alles ist Abfall. Alles ist ein Misthaufen. Paulus verstand, dass die Erlösung nicht durch äußerliche Vollkommenheit in diesem Fleisch erreicht werden kann. Ich liebe die Reaktion von Jesus auf diesen Mann. Dieser Mann sagt, hey, eigentlich bin ich moralisch vollkommen. Laut Gesetz. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Und Jesus guckte diesen Mann an und er liebt ihn. Jesus sah ihn an und liebt ihn und bringt ihn zum Kern der Sache. Wir werden die Menschen nicht für Jesus gewinnen, indem wir sie schlecht behandeln, sondern indem wir sie lieben, genau wie Jesus diesen Mann geliebt hat. Indem wir sie gut behandeln, indem wir sie als Menschen behandeln, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Du und ich sind nicht besser oder schlechter. Wir sind nur aus Gnade durch den Glauben gerettet. Dieser Blick muss einen ziemlichen Eindruck bei Petrus hinterlassen haben, weil das ist das einzige Evangelium, was diesen Blick beschreibt. Matthäus beschreibt es nicht und Lukas beschreibt es auch nicht. Petrus musste da gesessen haben und diesen Blick Jesu und seinen gesehen und dachte, Wahnsinn. Jesus liebt diesen Mann. Dieser reiche, religiöse, vollkommene Mann. Jesus liebt einen Mann, der so aussah, als hätte er alles im Griff, der aber nicht wusste, woran er war. Und Jesus zeigt ihm, wo das Problem wirklich lag. Nämlich in seinem Vertrauen auf seinen Reichtum. Und aus Liebe weist Jesus ihn darauf hin. Eines fehlt dir, sagt Jesus. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Was diesen Mann an der Rettung hinderte, war nicht die äußerliche Befolgung des Gesetzes. Das tat er. Es war der Gottesdienst des Herzens. Götzendienst, Entschuldigung. War der Götzendienst des Herzens. Geld und materielle Besitztümer waren sein wahrer Gott. Mit kleiner G. Hat Jesus hier eine allgemeine Aussage für alle Gläubige gemacht? Nein, er spricht liebevoll in das Leben dieses Mannes. Dieses Mannes Reichtum hat ihm gehindert, Jesus nachzufolgen. Er weist darauf hin, was diesen Mann an der Erlösung hindert. Was macht der Mann, als er damit konfrontiert wird? Er dreht sich um und geht traurig weg, weil er merkte, dass er das nicht aufgeben und Jesus folgen kann. Er war nicht wirklich bereit. Die Götzen in seinem Herzen waren zu groß. Er hing zu sehr dran. Trotz Jesus' lieber Blick, trotz seiner Geduld mit ihm, ging dieser Mann weg. Wenn er so nah an der Erlösung war, er dachte immer, was muss ich tun? Und das hat die Jünger, als sie da standen, wirklich Gedanken gemacht. Wir lesen ab Vers 23. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinen Willen, um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Wir sehen hier, dass Jesus darauf hinwies, wie schwer es ist, für einen reichen Mensch in Gottes Reich zu kommen. Und das erstaunte die Jünger. Damals gab es eine Vorstellung und bis zu einem gewissen Grad immer noch bei uns, dass wir das immer noch, ja, dass Reichtum bedeutet gesegnet von Gott. Du bist reich, du bist gesegnet. Denn der Reichtum des Jüngers war ein Zeichen für Gottes Gunst an dir. Es war ein Zeichen, dass du von Gott besonders geliebt wurdest. Und Jesus weist hier darauf hin, dass Reichtum kein Zeichen Gottes Gunst an dir ist, sondern dich daran hindern kann, in das Reich Gottes zu kommen. Wie kann Reichtum ein Hindernis für uns sein? Erstens stellt Reichtum eine Schwierigkeit dar, weil er dazu führt, dass wir mit diesem Leben zufrieden sind, anstatt uns nach dem Reich Gottes zu sehnen. Reichtum bringt Komfort. Es bringt Zufriedenheit. Aber der Komfort und die Zufriedenheit halten höchstens für die Dauer des Lebens der betroffenen Person an. Aber Reichtum kann uns auch schnell wieder genommen werden. Unsere Häuser können brennen. Unsere Autos können von Hagel zerstört werden. Lebensmittel können uns krank machen und uns ins Krankenhaus bringen. Aber wir stellen so viel Wert manchmal drauf. Sprüche Kapitel 23, Vers 4 und 5 sagt das. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du deine Augen darauf geworfen, so ist es nicht mehr da. Denn sicherlich schafft er sich Flügel wie ein Adler, der zum Himmel fliegt. Es ist auch wahr, dass Reichtum oft auf Kosten unserer Beziehung zu Gott erworben werden muss. Geld verdienen nimmt unsere ganze Energie in Anspruch. Es ist erstaunlich, was Elon Musk, der Besitzer des Teslas, aus seinem Leben gemacht hat. Aber er musste im Büro schlafen, manche Nächte. Er hat sein Leben für sein Reichtum total geopfert. Reichtum zu erlangen bedeutet oft, dass Menschen lügen müssen. Es bedeutet, dass sie betrügen müssen. Nicht jeder, der reich ist, tut das, aber es gibt oft moralisch fragwürdiges Verhalten, das mit dem Verdienen von viel Geld verbunden ist. Ein Verhalten, das uns von Gott fernhält. Reichtum ist eine so große Versuchung für uns Menschen und hindert uns so sehr daran, in das Reich Gottes zu kommen, dass Jesus ihn mit diesem Wort beschreibt. Ein Kamel kann nicht durch ein Nadelöhr gehen. So schwer ist es, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Das ist Hyperbole? Ja, so spricht man das aus. Es ist unmöglich. Manche Leute sagen, dass es wirklich ein Tor gibt in Jerusalem, wo nur die Kamel auf ihr Knien gehen könnte. Aber diese Geschichte ist eigentlich von dem Mittelalter und war viel nach Jesus Zeit. So, und die meisten Lehrer glauben, dass es eigentlich dieses Tor nicht wirklich gab. Dass Jesus eigentlich diese Worte nutzt, zu sagen, wie schwer es ist. Und wenn Jesus dies so extrem beschreibt, soll uns das zu denken geben. Wie wir mit unserem materiellen Wohlstand umgehen und welchen Einfluss er auf unseren Wegen mit Jesus hat. Wir denken über den reichen jungen Herrscher nach und fragen uns, warum er es nicht für Jesus aufgegeben hat. Ist dir klar, dass wir unendlich viel reicher sind als er? Was wir haben, kann er sich nur träumen lassen. Das bedeutet, dass wir in Gefahr sind. Wir gehören zu den reichen Menschen auf Erde. Was können wir tun? Wie können wir uns von dieser Gefahr schützen? Wir müssen zunächst alles, was Gott uns gegeben hat, als ein Geschenk Gottes betrachten, glaube ich. Unsere Jobs sind Geschenke. Unsere Häuser sind Geschenke. Unsere vollen Schränke und Kühlschränke sind Geschenke. Wenn wir unser Reichtum als Geschenk betrachten, erkennen wir, dass wir nichts getan haben, es so gut zu haben. Das stoppt unsere Anspruchshaltung. Zweitens, weil Gott mit uns großzügig war, sollen wir auch mit anderen großzügig auch sein. Großzügigkeit sollte in unserem Leben Großzügigkeit hervorbringen. Wenn wir unser Reichtum als ein Geschenk Gottes betrachten, den wir großzügig verschenken sollten, so wie Gott es für uns getan hat, glaube ich, schützen wir uns davon, dass unser Reichtum zu einem Götzen in unserem Leben wird, der uns daran hindert, in das Reich Gottes zu gelangen. Und dieser junge Mann hat das nicht getan. Dieser junge Mann dachte, dass er etwas tun musste, anstatt das zu empfangen, was Gott durch sein Leben und durch das zukünftige Werk Jesu am Kreuz für ihn tat. Die Erlösung ist nicht und kann nicht von Menschen erreicht werden. Die Erlösung kann nur durch die Annahme dessen, was Gott getan hat, erreicht werden. Das ist es, was Jesus hier sagt. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Das sind so trostvolle Worte, tröstliche Worte. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Mir ist klar, dass ich am Sonntagmorgen hauptsächlich zu Christen spreche. Hast du angefangen zu glauben, Christ, dass du Gott mit dem, was du tust, gefällst? Deine Beziehung zu Gott ist eine Achterbahnfahrt. Sie hängt davon ab, wie gut dein Tag gelaufen ist. Deine Rettung ist nicht dein Verdienst. Sie kommt von Gott. Er behandelt dich nicht anders, weil du gelüstet hast, weil du böse über jemanden gedacht hast. Nimm die Gnade Gottes für dich durch den Glauben an. Denn die Rettung kommt nicht von dir, sondern von Gott. Für diejenigen, die keine Christen sind, wisse heute Morgen, dass Gott dich so sehr liebt, dass er in der Gestalt eines Menschen gekommen ist. Ein Mann, der wir heute Morgen vor uns sehen, um für unsere Sünde zu sterben, damit der Tod hier auf der Erde nicht das letzte Wort in unserem Leben hat. Stattdessen soll er es ein Vorhang sein, durch den du von diesem Leben ins nächste gehst. Ein Leben in der Gegenwart eben dieses Mannes, der jede Träne wegwischt und bei dem ewige Freude herrscht. Wenn man das hört, sollte man meinen, dass diese Junge über die Notwendigkeit eines kindlichen Glaubens nachdenken würde. Aber nein. Petrus hebt hier die Hände wie ein Kind im Klassenzimmer und sagt, hey Jesus, sieh zu, wir haben das gemacht. Guck mal, was wir getan haben. Wir haben zum Beginn dieses Markus-Evangelium gesehen, wie viel die Jünger aufgegeben haben, um Jesus zu folgen. Und dieses erstaunliche Beispiel wird hier mit dem reichen Mann verglichen, der beschloss, dass er sich nicht lohnte, Jesus nachzufolgen, wenn er dafür alles geben musste, was er hatte. Aber es ist ein geistliches Prinzip am Werk. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus zu folgen, nachzufolgen, Nachfolge Jesu nachzufolgen, kostet etwas. Und es wird dich etwas kosten, wenn es dir noch nicht irgendwas getan gekostet hast. Aber alles, was du für Gott aufgibst, gibt Gott für dir in der Regel auch zurück. Wenn du Gott deine Finanzen anvertraust, merkst du, dass du immer genug hast. Du gibst eine ungesunde Beziehung auf, die deinen Weg mit Gott beeinträchtigt. Du erkennst, dass Gott eine gesunde Beziehung für dich hat. Du siehst, in ein anderes Land, um Gott zu dienen, es wird dir klar, dass die größte Sicherheit, die du haben kannst, darin besteht, in seinem Wille für dein Leben zu sein. Dies sind alle Geschenke Gottes. Und das größte Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Aber wie jedes Geschenk muss man es annehmen. Ich muss umdenken, so wie es die Jünger es hier getan haben. Im Gottesreich geht es nicht darum, der reiche Herrscher zu sein, sondern wie ein unschuldiges Kind zu sein. Das heißt, ich muss meine Hände öffnen und das annehmen, was Gott mir durch seinen Sohn Jesus anbietet. Das ist alles, was ich tun muss. Empfangen. Wie wir am Anfang gesagt haben. Das Wort da ist der Schlüssel für diesen Text. Wir empfangen. Wir verdienen nicht. Und wir tun dies durch kindliche Glauben. Jesus, hier bin ich. Du liebst mich trotz allem, was ich bin, und ich will von dir empfangen. Das ist der Ruf hier von diesem Text. Empfang das, was Gott dir geben möchte. Ich weiß nicht, wie deine Woche aussah, ob es eine gute Woche war oder eine schlechte Woche. Vielleicht brauchst du Weisheit für irgendwas. Gnade für eine Situation. Halte deine Hände aus. Sag, Jesus, ich brauche deine Weisheit. Ich brauche deine Gnade. Neu für diese Situation. Empfange dadurch den Glauben. Nimm deine Sorgen und werf es auf ihn. Deine Ängste. Er wird für dich sorgen. Lass uns beten. Jesus, das ist genau, was wir tun wollen. Herr, unsere Haltung soll eine Haltung des Empfangs sein. Und das wollen wir auch tun heute Morgen. Herr, ich bitte dich, dass du uns den Glauben schenkst, unsere Hände aufzuhalten und von dir zu empfangen, das, was du für uns hast. Ob das dein Sohn ist zum ersten Mal, dann gib uns den Mut, unsere Hände aufzuhalten zu deinem Sohn, für deinen Sohn und sein Leben. Wo das nur Gnade ist für eine Situation, wo das Weisheit ist für eine Situation. Herr, dann gib uns den Mut, dir zu vertrauen, unsere Hände aufzuhalten und dir von dir zu empfangen. Herr, wir können nichts verdienen. Wir können nur zu unserem guten Vater kommen und sagen, bitte, sorg du für mich. Und wir danken Jesus, dass du das jedes tust, Zeit für uns tust, bereit bist zu tun. Du bist gut. Wir haben dich lieb. In deinem Namen. Amen.